Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Mein Name ist Franca Ceruti, ich bin Psychotherapeutin und in dieser Episode sprechen wir mal über Abwehrmechanismen und wie sie unsere Psyche einerseits schützen, aber warum sie andererseits auch ein Problem werden können. Und ich bin darauf gekommen, weil in meinem Online-Kurs eine Teilnehmerin gefragt hat, was es denn jetzt eigentlich mit der Verdrängung auf sich hat und ob ich der Meinung sei, sie sollte mutmaßlich verdrängte Ereignisse aus ihrer Biografie irgendwie wieder hervorholen oder ob sie das lieber ruhen lassen sollte. Und im Online-Kurs kann ich auf sowas natürlich immer nur aufgrund der begrenzten Zeit so ein bisschen oberflächlich antworten, aber die Frage hat mich seither beschäftigt und ich dachte, vielleicht ist das interessant, mal was zu Verdrängung und anderen Abwehrmechanismen zu sagen. Und jetzt ist es aber ja so, dass ich Verhaltenstherapeutin bin und auch wenn das jetzt für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich gar keine Rolle spielt, ist es trotzdem in unserem verhaltenstherapeutischen Sprachgebrauch gar nicht mal so verankert. Es ist kein Modell, aus dem wir als Verhaltenstherapeutinnen uns sehr bedienen, aber ich kenne jemand, der sich damit auskennt. Super praktisch. Er sitzt auch schon neben mir und er ist zum Glück tiefenpsychologisch ausgebildet und weiß da bestimmt noch viel mehr drüber als ich. Hallo Christian.
Hallo Schönheit.
Erzähl mir was über Verdrängung.
Verdrängung ist oder gilt als einer der Abwehrmechanismen und die wiederum sind von Sigmund Freud begründet, in der Psychoanalyse beheimatet. Sigmund Freud hat diesen Mechanismus in Anführungszeichen erkannt als Schutz des Geistes, des Ich vor unannehmbaren Erinnerungen, Trieben, superschlechten Gefühlen, wenn man so will, die, wenn sie zu Bewusstsein kommen, nicht gut ausgehalten werden können.
Okay, also Schmerzhaftes, Gefährliches, Negatives, Beunruhigendes soll vom Bewusstsein ferngehalten werden. Das ist Abwehr.
Das genau. Das ist prinzipiell Abwehr.
Mhm, okay.
Das wird abgewehrt.
Und ein Abwehrmechanismus ist jetzt also die Verdrängung.
Genau.
Ich glaube, die meisten Menschen haben ja Verdrängung schon mal gehört, beziehungsweise wir alle benutzen den Begriff Verdrängung ja, wenn wir dadurch zu verstehen geben wollen, dass etwas sehr, sehr Schmerzhaftes irgendwie tief in uns vergraben und verpackt wird. Und zwar so sehr, dass wir vielleicht noch nicht mal mehr mit unserer Erinnerung drauf zugreifen können.
Ja.
Stimmt das so?
Ja, genau. Das wird ja manchmal sogar im ganz normalen Gespräch benutzt, ja. Wenn sich zwei Menschen unterhalten und der sagt, weißt du noch, was uns da damals passiert ist? Und dann sagt der, nee, kann ich mich nicht erinnern, habe ich wohl verdrängt.
Ja, wobei jetzt verdrängen nicht das gleiche ist wie vergessen, ne? Also, man kann auch Sachen einfach vergessen.
Ja.
Das ist nicht das gleiche wie verdrängen. Verdrängen ist schon explizit ein Schutzmechanismus vor sehr unangenehmen Sachen und nicht dieses normale Vergessen halt, dass irgendwas so aus dem Bewusstsein verschwindet über die Dauer der Zeit. Also es geht schon darum, dass es ein Mechanismus in unserem psychischen Apparat ist, wenn man so will, der uns schützen soll und unliebsame Inhalte unterdrückt.
Ja, genau. Vergessen würde ja bedeuten, eine Information ist weg.
Mhm.
Und verdrängen würde bedeuten, eine Information wurde vom Bewussten ins Unbewusste verschoben und man hat keinen bewussten Zugang drauf. Die Idee dahinter ist aber sozusagen die psychoanalytische Idee und daher nähert sich ja auch die Frage deiner Teilnehmerin. Wenn ich etwas irgendwie ins Unbewusste hineindrücke, entsteht dadurch an einer anderen Stelle so eine Art Blase, wo es wieder hochpoppt. Als anderes Symptom.
Es ist halt nicht weg.
Es ist nicht weg.
Sondern es kann weiterhin Wirkung entfalten aus dem Unbewussten heraus.
Genau.
Und deshalb war ja auch Ihre Frage, sollte ich versuchen, vermeintlich Verdrängtes aufzudecken oder soll ich das lieber nicht machen? Was sagst du dazu?
Kann man nicht beantworten, denn es kommt ein bisschen auf die psychotherapeutische Schule drauf an und ein bisschen auf den Einzelfall, ob man das für eine gute Idee hält oder nicht. Das Aufdecken von Verdrängtem wurde früh, vor allem in der Psychoanalyse, durchaus als eine Heilmethode angesehen, um seelische Schieflagen wieder gerade zu rücken. Heute ist man da vielleicht nicht mehr ganz so sicher und es gibt die Haltung, dass man durchaus vielleicht respektieren sollte, wenn der Geist die Seele etwas wegverdrängt, dass das schon seinen Sinn haben könnte und vielleicht da bleiben soll.
Ja, also tatsächlich arbeite ich überhaupt nicht in dieser Art und Weise aufdeckend, eben weil ich Respekt vor diesem psychischen Mechanismus habe und denke, wenn ich jetzt künstlich etwas ans Licht zerren würde oder mit Kraft etwas ins Bewusstsein hebe, fast so ein bisschen gewaltvoll kommt mir das vor, fühlt sich das für mich vielleicht an, als würde ich einen Ast absägen, bevor ich eine Leiter hingestellt habe. Also das heißt, bevor ich nicht vielleicht mit dieser Patientin oder dem Patienten irgendwas erarbeitet habe, was dann diesen Schmerz oder Trauer, Verlust, Scham, was auch immer da verdrängt wurde, solange wir gar nicht daran gearbeitet haben, wie kann man denn damit umgehen, halte ich es nicht für eine gute Idee. Ich halte es aber auch noch aus einem anderen Grund nicht für eine gute Idee. Vermeintlich verdrängte Erinnerungen wieder ins Bewusstsein holen zu wollen. Und das hat damit zu tun, dass ich grundsätzlich Erinnerungen für, sagen wir mal, nicht so valide halte, wie vielleicht viele Menschen. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Wir haben mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie das mit den Erinnerungen in Wirklichkeit so funktioniert. Und kurz zusammengefasst, du denkst, alles das sind Erinnerungen, wo dein Gehirn ein Schildchen Erinnerung dran gemacht hat. Das heißt, theoretisch kann man auch, das haben wir in der Folge auch besprochen, einen Traum, eine Fantasie oder sowas, einen Gedanken nehmen und aus irgendeinem Grund macht dein Gehirn das Schild Erinnerung dran und dann fühlt es sich an wie eine Erinnerung. Das ist auch so ein bisschen, was bei Déjà-vus passiert. Ja? Also deswegen, Erinnerungen sind nicht so hundertprozentig verlässlich und die sind veränderbar.
Ja, deshalb finde ich das auch immer kritisch, wenn Menschen durch wie auch immer, welche Impulse auch immer, auf die Idee kommen, Mensch, in meiner Biografie muss doch was gewesen sein. Warum wäre ich sonst heute so drauf, wie ich drauf bin? Da muss irgendwas gewesen sein. Und dass ich mich an nichts Spezielles erinnere, das hat demnach mit Sicherheit mit Verdrängung zu tun. Und dann gehen die in so innere Suchbewegungen, suchen also vermeintlich nach einer Erinnerung, die ihr heutiges Erleben, ihr heutiges Gefühl, ihr heutiges Verhalten irgendwie erklären könnte. Und was dabei aber passiert, ist nicht, dass eine tatsächliche Erinnerung wachgerufen wird, sondern möglicherweise wird da eine Erinnerung rekonstruiert oder sogar konstruiert. Und das halte ich eher für nicht so zielführend. Also was ich damit sagen will, ist, dass es ja nicht so ist, dass unser Geist ständig wie ein Film alles ganz genau abbildet und die Geschehnisse akkurat irgendwo im Gehirn ablegt, wie sie halt waren und uns fehlt dann nur irgendwann der Zugang dahin, sondern unsere Erinnerungen und auch unsere vermeintlichen Erinnerungen speisen sich halt aus Erzählungen, Deutungen, sie verändern sich über die Dauer der Zeit, sie werden emotional auch immer mal wieder neu aufgeladen und rückblickend auch nochmal ganz anders betrachtet. Und ich bin daher immer skeptisch, wenn Leute so das Gefühl haben, wahrscheinlich habe ich irgendwas verdrängt und ich muss da aktiv nachsuchen. Ja, und deshalb bin ich jetzt, um nochmal konkret auf diese Frage zurückzukommen, ich habe das Gefühl, ich erinnere mich so wenig an die Kindheit, aber da muss ja was gewesen sein. Soll ich mich da irgendwie auf die Suche begeben? Da würde ich klar sagen, also ich bin da vorsichtig, sagen wir mal.
Ja, verstehe ich auch. Jetzt werden ja nicht nur Erinnerungen verdrängt, sondern manchmal auch Sachen, die gerade im Moment parallel passieren. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass man Partnerschaftskonflikte hat, die man wie nicht sieht, die man auch irgendwie verdrängt. Da macht es in meiner Welt durchaus Sinn, die vielleicht etwas bewusster zu machen. Das gibt's immer mal, ne? Dass man das wie in Anführungszeichen nicht merkt. Man hat alle möglichen Probleme mit allen möglichen Sachen. Und in Wirklichkeit hängt ein unausgesprochener und noch nicht mal zu Bewusstsein kommender Konflikt, gerade mit irgendwelchen nahen Beziehungspersonen im Raum.
Ja, so ein Erlebnis hatte ich auch schon mal. Also, dass wirklich körperlich stressbedingt krank war und mein damaliger Hausarzt gesagt hat, oh, Sie haben mit Sicherheit viel zu viel Stress im Beruf. Und ich dachte in der Sekunde, nee, mein Beruf ist es wahrscheinlich nicht. Hatte ich verdrängt bis zu diesem Moment.
Ja, die Idee ist nun tatsächlich, dass man manche Konflikte, die es gibt und unaushaltbare Zustände, die auch aktuell sein können und nicht nur in der Vergangenheit liegen, dass man die nicht aushält und dass die sich in anderen Symptomen bahnbrechen. Mhm. Und in diesem Rahmen kann das durchaus funktionieren und ist zumindest, sage ich auch mal, gute Tradition in der tiefenpsychologischen und analytischen Therapie. Aber wo wir jetzt die ganze Zeit mit solchen Begriffen wie unbewusst und ich und sowas rumwerfen, vielleicht machen wir einen ganz kleinen theoretischen Unterbau. In der Freud'schen Theorie der Seele, des Geistes, gibt es ja diese Dreifaltigkeit, könnte man sagen. Es gibt das Es, das Ich, das Über-Ich. Im Es, da sitzen unsere Triebe, unser Wollen, unser ungezügeltes Lustempfinden auf alles Mögliche. Im Über-Ich, da sitzt die Moral, da sitzt das Gewissen, da sitzen die Regeln, wie alles zu sein hat und wie es richtig ist. Und in der Mitte, dazwischen, da ist das Ich, das zwischen beiden ausgleichen muss und sich gleichzeitig noch sozusagen nach vorne mit der tatsächlichen Welt und mit der Umwelt und anderen Leuten beschäftigen muss.
Also das Verhalten, das das Ich zeigt, wie auch das, was das Ich bewusst dann denkt und fühlt, ist sozusagen das Ergebnis aus der Verhandlung zwischen den Forderungen, die das Es stellt und den Geboten, die das Über-Ich auferlegt.
Und tatsächlich den Möglichkeiten, die die echte Welt noch bietet, weil damit muss es ja auch noch interagieren.
Ja, okay. Also es ist ganz schön kompliziert für das Ich.
Ja, richtig. Und jetzt gibt es daneben bzw. parallel auch noch Bewusstes und Unbewusstes. So, die Profis wissen das schon. Man sagt nicht Unterbewusstsein, man sagt Unbewusstes. Und dazwischen wird immer noch etwas beschrieben, das nennt sich Vorbewusst. Irgendwas dazwischen. Die Grenzen lassen sich nun mal auch nicht so richtig trennen, ehrlich gesagt. Das heißt, das Ich ist nicht nur Bewusstsein, es ist auch Unbewusstes. Ne? Nur, dass man das nicht irgendwie verwechselt. Und das Ich kann auch unbewusst Dinge tun. Mhm. Das Ich macht Sachen, wie die Sache mit der Verdrängung,
ja.
Die kriegst du nicht mit. Und wo wir jetzt gerade bei diesen Abwehrmechanismen sind, die passieren halt manchmal fast bewusst oder schon ein bisschen bewusst. Mhm. Und die allermeisten dieser Abwehrmechanismen passieren unbewusst. Was fällt dir noch für einen Abwehrmechanismus ein?
Mir fällt vor allen Dingen der Abwehrmechanismus Rationalisierung ein.
Na, sehr schön.
Ja, also der Abwehrmechanismus der Rationalisierung bezeichnet den Vorgang, bei dem Menschen für ihr eigenes Verhalten, aber auch für ihre Gedanken oder ihre Gefühle, sagen wir mal, Erklärungen anbieten und formulieren, sich selbst, aber auch der Welt da draußen, die dann eben vermeintlich rational oder akzeptabel klingen und jedenfalls auch verständlich.
Das ist so ein bisschen das, was ich immer als den Pressesprecher unseres Gehirns bezeichne. Mhm. Ne? Also die Entscheidung hat irgendjemand anderes getroffen und um es aber gut zu begründen und aushaltbarer zu machen, obwohl die Entscheidung ganz andere, tiefer liegende, von mir aus triebige Gründe hatte.
Na, zum Beispiel aber auch sowas wie Ladendiebstahl.
Ja.
Wird, glaube ich, häufig rationalisiert als, ja, aber mein Gott, das ist ein Konzern, das ist eine Kette, es schadet doch niemandem.
Ja, okay.
Oder? Mhm. Ist das Rationalisierung?
Ja, um das schlechte Gewissen, das es gibt, zu reduzieren. Weil das schlechte Gewissen ist ein fieses Gefühl. Der Geist möchte das schlechte Gewissen nicht aushalten. Also, was kann man machen, um das nicht aushalten zu müssen? Man findet eine gute Begründung.
Ja.
Ich habe niemandem geschadet.
Ja, genau.
Ich bin moralisch trotzdem noch im Recht.
Genau, also das heißt, man zieht eine vermeintlich gute Begründung heran, so. Und schützt damit aber auch die eigene Psyche. Mit dieser Erklärung, die man dann versucht, sich selbst zu glauben.
Ja, genau.
Aber
ist doch nachvollziehbar sogar, oder?
Ja, finde ich auch nachvollziehbar. Allerdings ist das natürlich auch insofern kritisch, weil ich glaube, der Abwehrmechanismus der Rationalisierung, der klingt ja häufig dann auch so intelligent und so nachvollziehbar und eben auch so rational. Aber Ich glaube, dass zum Beispiel moralisch ganz fragwürdige Dinge, und da können wir jetzt alles heranziehen, Sexismus, Homophobie, aber wir können auch weitgeschichtlich zurückgehen in die Sklaverei und so weiter. Ich glaube, dass solche furchtbaren Umstände eben häufig auch rationalisiert wurden, indem gesagt wurde, das ist die natürliche Ordnung der Welt. Das ist Biologie. Das ist, wie Menschen halt gebaut sind und so weiter, weißt du? Das ist doch auch Rationalisierung.
Ja, klar. Deswegen ist Psychologie ja so unfassbar interessant und spielt in so viele gesellschaftliche, vielleicht sogar wissenschaftliche Felder mit rein. In Politik theoretisch auch mit rein.
Ja.
Es gilt eben tatsächlich solche Mechanismen, denn die Abwehrmechanismen könnte man auch als Fehlbeurteilungssysteme manchmal bezeichnen. Mhm. Ne? Es gilt, die Dinge oder verschiedenste Dinge auf so etwas zu überprüfen. Ja. Und mal eine Schleife zu durchlaufen, könnte es das sein. Wenn jemand versucht, über den Mechanismus der Rationalisierung dir etwas und sich selber und der ganzen Welt etwas als wahrhaftig zu verkaufen oder zu erklären, dann macht es Sinn, das zu überprüfen, ob sowas Ähnliches wie eine Fehlbeurteilung vorliegt. In dem Fall zum Beispiel Rationalisierung.
Interessant. Okay, also Rationalisierung kann sowas sein wie, ich sag mal ganz flapsig, ein Schönschwätzen.
Das ist ein guter, das ist ein schönes Wort dafür.
Von eigentlich ganz schönen, fragwürdigen oder unethischen oder nicht so okayen Sachen.
Das beste Beispiel ist Sigmund Freud selber.
Was?
Mal abgesehen davon, dass er viel Kokain genommen hat und so, der kein besonders liebevolles Verhältnis zu seiner Familie hatte, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber der hat geraucht. Er hat Zigarren geraucht, der ist auf den Bildern auch mal zu sehen und es war, entgegen anderslautender Meinung, schon damals klar, dass das nicht gesund ist.
Okay.
Es ist nicht gesund und er war auch davon ganz schön angeschlagen. Da hat er gesagt, ich brauche das aber, um kreativ und produktiv zu sein.
Oh, okay. Ja, okay. Also er hat selber sich das Zigarrerauchen rationalisiert.
Ja, genau.
Er hat das abgewehrt, also das schlechte Gefühl, auf das er sich hätte einlassen müssen, wenn er wirklich anerkannt hätte, hey, das Zigarrerauchen setzt dir ganz schön zu, hat er abgewehrt durch Rationalisierung.
Ja.
Okay.
Und das kennst du von Rauchern immer noch.
Ja.
Es gibt viel mehr alte Raucher als alte Ärzte, höre ich immer.
Ja. Wir VerhaltenstherapeutInnen nennen das kognitive Dissonanz. Aber gut.
Ja, genau. Aber kognitive Dissonanz, die Dissonanz, wie ein dissonanter Ton am Klavier, lässt sich, ist schräg. Das macht es unangenehm. Es lässt sich nicht gut aushalten. Und da gibt's Abwehrmechanismen gegen.
Mhm. Aber ein Satz noch zur Rationalisierung. Jetzt ist es ja vielleicht nicht nur verkehrt, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, sich deutlich zu machen. Also Abwehrmechanismen sollen die Psyche schützen. Ein zu viel ist nicht gut und es lohnt sich auch, sie zu hinterfragen oder zu erkennen, wenn man sie selbst nutzt oder wenn andere Menschen sie nutzen. Zum Beispiel um sowas wie patriarchale Strukturen oder Unterdrückung oder irgendwas, wenn man so will, zu rechtfertigen. Und dann hat das natürlich seine sehr, sehr dunklen Seiten, wenn man sowas rationalisiert. Und gleichzeitig finde ich aber, und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber wenn zum Beispiel ich bei einer Zugfahrt mein Buch im Zug liegen lasse, ist es dann Rationalisierung, wenn ich dann sage, ach ja, na gut, aber dann freut sich jetzt jemand anders darüber und so mega fand ich den Roman auch nicht. Ist das Rationalisierung?
Ja, wenn du damit versuchst, ein schlechtes Gefühl abzuwehren.
Mhm.
Und in dem Fall, ganz im Ernst, gut, okay.
Ja, das meine ich nämlich auch. Also in dem Fall helfe ich mir ja sozusagen aus einem vielleicht schlechten Gefühl. Ich bin vielleicht traurig, dass ich das Buch habe liegen lassen oder dass ich so schusselig war oder es macht mir, warum auch immer, schlechte Gefühle. Und wenn ich dann sage, ja gut, aber hey, vielleicht hat es jemand anders eine Freude gemacht, dann ist das vielleicht Rationalisierung und vielleicht Abwehr. Aber es ist zumindest in der verhaltenstherapeutischen Denke ja sogar eine Stärke und hat eher was mit einem Reframing der Situation zu tun, dass wir ja auch wissen, dass wir durch bessere Gedanken auch zu besseren Gefühlen kommen können. Also deshalb möchte ich gar nicht sagen, Rationalisierung ist auf jeden Fall nur sowas Düsteres und hat was mit Schönschwätzen zu tun oder mit Verargumentieren von fragwürdigen Dingen, sondern es kann tatsächlich auch voll okay sein.
Ja, sehe ich genauso.
Okay.
In dem Moment, wo du das versuchst, ist es noch sehr nah am Bewusstsein. Die Idee ist, dass es in dein tatsächliches Gefühl natürlich einsickert. Das heißt nicht, dass das unbedingt funktionieren muss. Das kann nämlich sein, dass du schlechtes Gefühl behältst, selbst wenn du dir 30 Mal sagst, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, warum es so gut wäre. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Und da unterscheidet es sich so ein bisschen von dem richtigen Abwehrmechanismus.
Weil der unbewusst automatisch passiert. Ich verstehe. Mhm.
Und dem Reframing, das wir sehr bewusst machen.
Ja, verstehe. Ja, okay. Was ist noch ein psychischer Abwehrmechanismus?
Ein, den ich sozusagen vom Konzept her sehr mag, ist die sogenannte Projektion. Das gibt's als Abwehrmechanismus und Bewertungsfehler. Und es bedeutet, dass ich eigene Eigenschaften, Fehler, schlechte Gedanken jemand anders zuschreibe, weil ich es in mir selber nicht aushalten kann. Auch das passiert eher unbewusst.
Hast du dafür auch ein Beispiel, was Projektion ist? Also ich glaube, auch das kann man sich ja ganz gut vorstellen.
Ja, es gibt ein recht plakatives Beispiel, das weiß ich noch. Da hat mir jemand mal vorgeworfen sozusagen oder mich darauf hingewiesen, dass ich eine sehr große Knollennase hätte. Das war, ich musste direkt ein bisschen schmunzeln, weil beim Blick in das Gesicht meines Gegenübers
hatte die Person womöglich eine sehr große Knollennase, unter der sie gelitten hat.
Ja, aber da das nun nicht zu ändern ist, nicht so wirklich, aber das offensichtlich irgendwas bedeutete, war relativ offenbar, dass die Schwierigkeit mit dem Gesichtserker bei meinem Gegenüber nicht bearbeitet werden konnte. Der fand das wahrscheinlich nicht so gut und der konnte es aber ganz gut an mir bearbeiten. Das begegnet uns aber auch in ganz vielen anderen Kontexten, wie gesagt, vor allen Dingen bei Eigenschaften oder Verhaltensweisen viel häufiger.
Ich hatte mal so eine Situation, dass ich mit einer Freundin auf einem Trödelmarkt war und dann hat der Verkäufer zu uns gesagt, na Mädels, da habt ihr ja wohl die Dollarzeichen in den Augen. Und was? Da habe ich gedacht, hä? Wir jetzt? Also das war auch so ganz komisch, wo ich dachte, wo nimmt er das jetzt her? Also das ist ja offensichtlich jetzt seiner Denke entsprungen und in uns hineinprojiziert, weil wenn ich auf den Trödelmarkt gehe, also weißt du, was ich meine? Habe ich ja nicht die Dollarzeichen in den Augen. Also glaube ich, habe ich nicht Dollarzeichen in den Augen. Egal. Weißt du, was ich meine? Ist das Projektion?
Ja, das kann Projektion sein. Das ist ein bisschen schwierig, weil nicht alles ist Projektion. Nicht alles, was ich an jemanden sehe, ist automatisch Projektion. Aber es lohnt sich immer darüber nachzudenken. Ja. Erstens bei mir selbst. Oh, Moment mal. Mhm. Ja, wenn ich jemanden kritisiere für sein zu spät kommen. Oh. Kann es sein, dass ich derjenige bin, der Probleme mit dem zu spät kommen hat, der es entweder tut oder da so ganz empfindlich drauf reagiert?
Oder wie ist es mit Eifersucht?
Bei Eifersucht ist es häufig. Unangenehmerweise relativ häufig.
Also wenn du sozusagen einer anderen Person unterstellst, du interessierst dich für andere, du guckst nach anderen, du bist nur halbherzig in unserer Beziehung, kann das eine Projektion sein und es ist eigentlich etwas, was du fühlst.
Ja, absolut. Mhm. Das ist relativ häufig. Das Gemeine an der Sache ist, es ist unbewusst und ich weiß es gar nicht. Das heißt, irgendetwas in mir nimmt schon wahr, dass ich meine Augen überall anders schweifen lasse und meine Interessen vielleicht auch außer Haus habe. Mhm. Aber das gehört so gar nicht zu mir und das kann nicht sein. Und dieses Problem nimmt mein Geist und projiziert es auf den Partner, um es dort zu bearbeiten.
Und dann bin ich eifersüchtig und mache der anderen Person die Hölle heiß und eigentlich ist das Ganze nur Ergebnis meiner Projektion, meiner unbewussten Verunsicherung in dieser Beziehung.
Das kann halt sein.
Okay. Ist Projektion immer negativ?
Nein. Das gibt's auch im Positiven. Ich kann auch meine eigenen positiven Eigenschaften auf jemanden projizieren.
So im Sinne einer Idealisierung?
Ja, genau. Da ist die Idee so ein bisschen komplizierter, will ich jetzt nicht erschöpfend erklären, aber Grundidee ist, ich habe positive Eigenschaften und glaube gar nicht so richtig, dass ich die habe, traue es mir gar nicht so richtig zu oder sie sind nicht vollständig genug positiv. Und dann schiebe ich die finde ich aber toll und die schiebe ich auf jemand anderen. Mhm. Auf einen Popstar, auf eine Sängerin, Politiker, Sportlerin, Moderator, irgendwas, jemand, den ich halt super finde, keine Ahnung, religiöse Führerfigur oder sonstige Führerfigur. Und da werden alle, das kann sogar gesellschaftliche Ausmaße annehmen, ne, wenn ganz viele Leute diese einzelne Figur haben, wo sie alles mögliche Gute drauf projizieren, da werden all die guten Eigenschaften drauf geworfen.
Ja.
Und die sieht man da. Und dann hat man was zum Bewundern, was man sich selber gar nicht traut, an sich zu bewundern. Was der Geist nicht zulässt, an sich zu bewundern und gut zu finden.
Aber das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du in dieser Art und Weise sehr viele positive Dinge auf eine andere Person projizierst und sie dadurch idealisierst, kann das ja natürlich auch zu ganz falschen Erwartungen führen.
Ja, absolut.
Und das ist ja was, was wir auch in unserer therapeutischen Ausbildung lernen, immer totale Vorsicht bei Idealisierung, weil wenn du zum Beispiel auch als therapeutische Figur idealisiert wirst, spätestens 3 Sitzungen später kommt die totale Abwertung, weil du diesem Ideal ja gar nicht standhalten kannst und auch manchmal vielleicht gar nicht wusstest, dass du hier gerade ein Idealbild erfüllen sollst. Also weil es war halt eine Projektion, von der du vielleicht gar nichts mitbekommen hast. Und dann kommt die große Enttäuschung bei der projizierenden Person. Und dann wertet sie dich ab, weil du dem Ideal gar nicht gerecht wirst.
Genau. Und das wiederum ist so schmerzhaft, dass es in hohe Frustration schlagen kann. Und deswegen so richtig, das kennt man so als Hasskommentare und so.
Willkommen im Shitstorm.
Ja, genau.
Du bist ja das gar nicht so ideal, wie ich dachte, dass du sein müsstest. Ja,
dem idealisierten Objekt lässt man den Fehler so gar nicht durchgehen wie einem Normalmenschen, sondern durch diese Enttäuschung ist die Frustration so hoch, ist aber was Eigenes, ne? Das ist was dem Projektor sozusagen widerfährt. Und das ist auch so schmerzhaft, dass es nach außen bringt wieder.
Okay, interessant.
Ja. Deswegen ist das ganz interessant zu beobachten, wie Leute teilweise kritisieren, in Anführungszeichen kritisieren. Man darf ja kritisieren, das ist ja okay, ne? Vor allen Dingen, wenn es irgendwie konstruktiv ist und Tipps beinhaltet und freundlich und wertschätzend ist. Aber den blanken Hass so rauszulassen, hat ja für gewöhnlich was mit demjenigen, der ihn rauslässt, zu tun. Und der Mechanismus könnte durch eine Projektion zustande gekommen sein.
Okay.
Ist ganz spannend, dass wir das jetzt gerade so aufgeteilt haben, weil Verdrängung haben wir besprochen.
Ja.
Projektion haben wir besprochen.
Rationalisierung.
Projektion und Verdrängung sind sogenannte unreife Abwehrmechanismen. Das heißt, es sind Dinge, die man gut bei Kindern beobachten kann.
Okay. Ja, aber weiß ich nicht. Wir haben auch über religiöse Führer gesprochen. Ich höre ja gerne auch so True Crime Podcasts und so. Und ich weiß, dass natürlich auch Erwachsene wahnsinnig empfänglich sind, sämtliche Ideale, aber auch Sehnsüchte und so auf irgendwelche Sektenmenschen zu projizieren. Ja. Also das sind jetzt nicht nur Kinder.
Nee, es sind nicht Kinder, sondern es sind unreife Abwehrmechanismen.
Ja.
Ja, so bezeichnet man die dann.
Das
Rationalisierung ist ein reifer Abwehrmechanismus. Der ist durch Denkstrukturen, Umdeutung, durch Klugnis sozusagen ein Stück weit geprägt.
Okay, also no offense, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, eine etwas reifere Psyche würde ja vielleicht zum einen gar nicht so viel abwehren müssen, weil sie auch mit negativen Zuständen vielleicht grundsätzlich schon gewappneter ist, umzugehen. Und sie würde vielleicht nicht unbedingt zu Abwehrmechanismen greifen, wie direkt komplett verdrängen und auch nicht auf Projektion.
Ja, die reifere, ja, du hast schon recht, die reifere Psyche baut gegenüber negativen Gefühlen, die kommen immer, bei jedem, nicht so einen hohen Widerstand auf. Die kann die besser aushalten.
Okay.
Und muss sie nicht so hart abwehren.
Ja.
Das ist der Trick. Deswegen haben wir das trotzdem alle. Erwachsene haben das, auch reife Persönlichkeiten haben das. Alle haben die gleichen Abwehrmechanismen im Repertoire und benutzen sie auch. Die Frage ist nur, wie viel, wie krass, wie häufig und wie angebracht die jeweils sind.
Okay, und vielleicht auch, wie sehr man sich dann doch auch darüber bewusst wird.
Ganz genau. Und diese Bewusstwerdung, das ist ja, wo auch vor allem die tiefenpsychologisch Ausgebildeten die Patienten hinbringen wollen. Was du letztendlich aber auch machst, einfach ein ganz feines Beispiel dafür, was recht leicht zu verstehen ist, ist der Abwehrmechanismus der Verschiebung. Da entsteht ein Frust auf der Arbeit. Mhm. Du bist sauwütend. Mhm. Und auf der Arbeit kannst du es nicht rauslassen. Du kannst deiner Wut ja keinen freien Lauf lassen.
Ja.
Schmeißt damit nichts rum. Das Gefühl bleibt dir aber.
Und dann
kommst
nach Hause, im Auto.
Tobst im Auto. Mhm. Verschiebst es auf andere Autofahrer. Oder wenn es halt schlecht läuft, kommst nach Hause und lässt du deine Wut da aus.
Es gab so einen Comic, wo irgendwie der Vater auf der Arbeit angeschrien wird und dann schreit der seine Frau an und die Frau schreit das Kind an und das Kind tritt den Hund.
Oh.
Und der Hund beißt den Mann.
Ja, aber das wäre Verschiebung, Verschiebung, Verschiebung.
Genau.
Und jetzt zur Bewusstwerdung. Da kann man, da braucht man nicht unbedingt zwingend einen Therapeuten, da kann man auch selber drauf kommen. Ja. Und wenn man drauf kommt, dann lässt man es eben nicht raus. Man findet andere Mechanismen, dieses schlechte Gefühl loszuwerden.
Ja.
Okay? Und darin liegt dann sozusagen die therapeutische Qualität, wenn man den unbewussten Abwehrmechanismus der Verschiebung bewusst macht und dann sagt, mach das nicht. Also, oder es einfach lässt, die Wut nicht zu Hause rauslässt.
Sondern da, wo sie eigentlich entstanden ist. Also, dass man die Reaktion da anbringt, wo sie hingehört und eben nicht verschiebt.
Ja, genau. Okay. Mhm. Verschiebung, unreifer Mechanismus.
Ist ein unreifer, okay. Ja gut, sag mal, wie viele Abwehrmechanismen gibt's denn? Wir werden sie nicht alle durchsprechen.
Nee, wir können sie nicht alle durchsprechen. Ich würde behaupten, so 8, 9 Grundmechanismen und dann je nachdem, wo man liest, noch viele verfeinerte Unterformen und mehr. Also zum Beispiel hat mein alter Chef immer gesagt, Humor ist die reifeste Form der Abwehr.
Humor ist auch ein Abwehrmechanismus? Ja.
Ich sage auch ja.
Gut, aber ich sag mal so, ich finde das eine theoretisch bestechende Überlegung.
Ja.
Möchte nur noch mal zu bedenken geben, jetzt in irgendeiner Weise erwiesen oder wissenschaftlich gestützt ist jetzt nichts davon.
Also entschuldige mal, es gibt ja Sachen, die liegen völlig auf der Hand.
Ja, da finde ich es halt immer ein bisschen vage, ne? Wenn es dann plötzlich heißt, ja, Abwehrmechanismen. Ich finde das alles nachvollziehbar, was wir jetzt so besprochen haben, ist ja gar keine Frage. Und als gedankliches Modell super interessant und da kann man sich auch drin wiederfinden. Aber wenn ich dann sowas lese, es gibt irgendwas so zwischen 8 und 80 Abwehrmechanismen und manche sind reif und manche sind unreif und dann denke ich immer direkt, ja, weiß ich nicht.
Das Problem ist, dass es zu komplex ist und es sich keinen messbaren Parametern unterwirft, nicht so richtig halt. Mhm. Das ist schwierig.
Ja, du kannst das Unbewusste halt nicht erfassen oder messen oder belegen oder Elektroden anknüpfen und sagen, da haben wir es.
Nee, nicht gut.
Verstehe ich. Ich wollte es nur noch mal sagen, wenn du sagst, da gibt es je nachdem, wo man liest, so und so viele Abwehrmechanismen. Okay, wir stellen jetzt die gängigsten vor. Ich finde die Überlegungen auch interessant. Aber gleichzeitig auch ist es mir ein Anliegen zu sagen, dass es theoretische Modelle sind.
Ja, das gehe ich mit. Es ist ja auch so, wir brauchen immer Modelle, die zur Erklärung herangezogen werden und die auch ganz gut funktionieren. Wenn man dann ins Detail geht, stimmen Modelle häufig nicht mehr hundertprozentig.
Ich habe noch einen schönen Abwehrmechanismus.
Lass hören.
Reaktionsbildung.
Super. Na, wenn das nicht der Beweis ist, dass es Abwehrmechanismen gibt. Bitte. So, dann sag mal.
Ja, also als Reaktionsbildung bezeichnet man das, wenn Menschen in sich irgendwie inakzeptable Gefühle oder Impulse erleben, die sie also zum einen inakzeptabel finden, zum anderen vielleicht auch irgendwie bedrohlich für ihr selbst, dass sie dann diametral das Gegenteilige tatsächlich tun und ausdrücken.
Ja.
Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber ich glaube, eins der häufigsten Beispiele ist, dass wenn Menschen zum Beispiel homosexuelle Neigungen in sich spüren, die aber, weil sie beispielsweise religiös oder kulturell in irgendeiner Weise so groß geworden sind, dass das absolut inakzeptabel ist, dass sie dann eben im Sinne eines Schutzmechanismus der Psyche zu Reaktionsbildung neigen und das absolute Gegenteil praktizieren. Das heißt, sie werden explizit richtig krass homophob, um sich selbst und die Welt davon zu überzeugen, mit diesen ach so inakzeptablen Tendenzen habe ich nichts zu tun. Das ist ja, glaube ich, sowas sehr Gängiges, wo man Reaktionsbildung auch häufiger mal beobachten kann. Kannst du dich erinnern, mir fällt ein Beispiel ein für Reaktionsbildung. Da war doch die Serie Sex Education, die ich übrigens gerne nochmal empfehlen möchte. Mhm. Und da ist der Sohn des Schuldirektors,
der
machohafter
Footballspieler.
Genau, so, ne? Ein sehr aggressiver, männlicher junger Mann, der einen homosexuellen Jungen aus seiner Klasse sehr quält und auch brutal angeht und schlägt. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass er wirklich über ihm kniet und ihn mit der Faust blutig schlägt und dann plötzlich übermannt wird und ihn küsst. Und die beiden werden auch ein Paar. Da könnte man sagen, die vorherige überbordende und auch sehr deutlich zur Schau gestellte Aggression gegen seinen Mitschüler war eine Reaktionsbildung, weil er eigentlich Hingezogenheit und Liebe verspürt hat für diesen Jungen, was aber inakzeptabel war und abgewehrt werden musste.
Genau.
Okay.
Und es gibt theoretisch auch andersrum vorstellbar, dass jemand sehr stark gehasst wird oder beneidet wird und die Person hat eine Reaktionsbildung und verhält sich deswegen eher besonders zuvorkommend, freundlich, supportiv.
Der Volksmund sagt ja auch sowas wie, was sich neckt, das liebt sich oder so, ne? Also wenn dich einer ärgert, dann meint er im Grunde das gut, weißt du, so ein bisschen seltsam.
Das gibt es halt. Nicht jeder, der dich ärgert, meint es in Wirklichkeit gut oder hat positive Gefühle dir gegenüber.
Oh.
Aber deswegen sage ich, diese speziellen Verhaltensweisen, die man sieht und beobachtet, wenn man die nochmal durch diesen Filter rekapituliert der Fehlbeurteilung beziehungsweise der Abwehrmechanismen, kann sehr sinnvoll sein.
Wenn wir jetzt aber sagen, ein Abwehrmechanismus dient dazu, Ungutes, Inakzeptables, Schambehaftetes und im weitesten Sinne Aversives abzuwehren. Und ein Abwehrmechanismus ist eben die Reaktionsbildung, also sprich im Grunde sich gegenteilig zu verhalten oder das Gegenteil zu behaupten.
Mhm.
Ist das natürlich immer auch ein bisschen schwierig, ich sag mal so, und bedient jetzt auch manchmal vielleicht ein bisschen das Klischee des Psychoanalytikers, insofern als, wenn jetzt also ein Patient sagt, nö, das und das fühle ich überhaupt nicht, geht mir gar nicht so, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dann könnte ja ein Analytiker sagen, aha, das ist Reaktionsbildung. Das behauptet der jetzt nur. Und in Wirklichkeit ist ja wohl das Gegenteil wahr. Weißt du, was ich meine?
Deswegen hat der Analytiker ja auch 150 oder 200 Stunden Zeit, um lange genug zu forschen, ob das nicht dann doch sein könnte. Nein, also ja, du hast recht. Es kann schon sein, dass es ein solches Überstülpen vielleicht mal gibt. Darin besteht wahrscheinlich eine Gefahr. Der rationale und einfühlsame Kollege wird das wahrscheinlich nicht machen.
Aber du verstehst, wie ich das meine, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen, it's a trap. Klingt wie eine Falle. Also wenn du sagst, ich bin traurig oder wenn du in der Analyse irgendwas zur Sprache bringst und der Patient bestätigt das, dann hat der Analytiker recht. Wenn der Patient es nicht bestätigt, dann sagt der Analytiker, aha, Abwehr und hat trotzdem recht. Das kommt mir so ein bisschen komisch vor. Also allein diese Möglichkeit. Ich frage mal meine Freundin Kaya, die ist Psychoanalytikerin, die kann mir das bestimmt besser erklären, wie damit umgegangen wird.
Ja, man muss sich ja sozusagen als Therapeut ein bisschen davor schützen, dass man diese Interpretation von Verhaltensweisen oder Gefühlen, die der Klient schildert, dass man diese Deutung nicht fälschlicherweise ausdrückt. Denn du kannst ja zu jemandem auch brutal sein, ohne ihn zu lieben. So, ne? Du kannst ja zu jemandem böse auch sein, ohne dass es eine...
Ja, genau.
Ja.
Also weil nicht jeder Mensch, der einen anderen Menschen schlägt, liebt den in Wirklichkeit.
So, nicht jeder, der einen anderen kritisiert, projiziert in Wirklichkeit.
Ja.
Nicht jeder, der eine Sache erklärt, wie sie ist, rationalisiert.
Ja. Stimmt. Es sind nur Angebote, durch welche Brille man das auch mal angucken
genau,
könnte.
Genau.
Hast du noch einen Abwehrmechanismus?
Also Regression würde mir einfallen.
Mhm.
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die unreifen und reifen Abwehrmechanismen. Regression ist das Zurückspringen in unreifere Seelenzustände. Das Wiederkindwerden, wenn man so will.
Es gibt aktuell so ein Meme, wo eine Frau mit ihrer besten Freundin irgendwie durch einen Flughafen oder sowas geht. Und die eine Freundin hat so Gedanken im Kopf wie, so, okay, da ist jetzt das Gate, da ist der Abflugplan, wir müssen vorher noch die Koffer aufgeben, da, da, da. Also die hat die ganze Zeit so anstrengende Operationen im Kopf. Und die Freundin, die dahinter so ein bisschen herschlendert, die denkt sich nur, dumm, die dumm, die dumm. Weil sie halt mit dieser Freundin unterwegs ist. Ist das Regression?
Ja, in dem Fall, man kann das so bezeichnen, aber nicht unbedingt als Abwehrmechanismus. Da gibt es nichts abzuwehren.
Ah ja, okay.
Als Abwehrmechanismus kommt das in Frage, wenn auf jemanden ein extremer, überbordender Stress zum Beispiel einwirkt. Mhm. Also das ist dann, wenn man so will, durchaus ein Zusammenbrechen, ein Kleinschrumpfen. Die Anforderungen sind so massiv von außen, dass du ihnen nicht mehr gerecht werden kannst, deine, wie soll ich das sagen? Das ist Tilt
ja, okay.
In der Seele.
Du rollst dich in Embryonalstellung zusammen,
ja, steckst den Finger
Kopf.
In den Mund und nuggelst am Daumen,
ja,
und machst gar nichts mehr und wimmerst nur noch. Ne? Das wäre so die überzogene Idee davon, um es zu erklären. Tatsächlicherweise kann das in Konflikten oder starken Stresssituationen durchaus vorkommen, wenn jemand dann auf einmal, weil sie nicht anfängt zu weinen und wegzurennen oder mit den Händen oder Füßen aufzustampfen. Das ist ein regressiver sozusagen Abwehrmechanismus. Das hat der Geist mal gelernt, das hat mal funktioniert. Wenn es so passiert ist, hat Mama einen wieder in den Arm genommen, mhm, ne? Und auf dieses Niveau, auf diesen Zustand greift sozusagen, auch nicht absichtlich, ne, mhm, greift die Seele dann zurück in der letzten Hoffnung, dass das noch funktionieren würde.
Mhm, okay.
Verstehe. So kann man sich's vorstellen, ne, ganz
ja,
grob. Manchmal wird Regression aber auch genutzt. Tatsächlicherweise ist ein Klinik- oder Reha-Aufenthalt oder sowas ein bisschen mit Regression verbunden, mit dem Zurückfallen nochmal in Kindertage.
Weil man da versorgt wird und
ja,
so ein bisschen entbunden ist von ja, so Erwachsenenkram.
Genau.
Ja, das schildern ja viele Menschen, was sie auch durchaus heilsam finden, dass
ja,
sie in der Reha oder in der Klinik, wie auch immer, sich so ein bisschen fühlen wie unter so einer Käseglocke, was natürlich einerseits total entlastend ist und da kannst du dich auch erholen. Gleichzeitig bist du natürlich auch auf eine gewisse künstliche Art abgeschirmt von diesen ganzen
ja,
sonstigen Anforderungen des Lebens.
Du hast zwar keine Verantwortung zu tragen, aber es wird auch anders mit dir umgegangen. Das heißt, du kriegst so eine Art Stundenplan.
Mhm.
Du kriegst gesagt, wann du was machen musst.
Mhm.
Jemand darf noch in dein Zimmer kommen. Das gab's für die meisten Leute schon lange nicht mehr. Dass Fremde mehr oder weniger ungefragt in dein Zimmer kommen können.
Du musst mit fremden Menschen sogar dein Zimmer teilen.
Ja, und dann wird auch gesagt, wann hier Schlafenszeit ist.
Du musst dein Handy abgeben.
Je nachdem, manchmal, ja.
Ja.
Ne, du kannst nicht
ja,
mehr bestimmen,
ja,
was es zu essen gibt. Also das ist so, das Gesamtkonzept führt dich so ein bisschen zurück in Kindertage.
Ja.
Und das ist auch stellenweise so gewollt, weil es die Seele so ein bisschen aufweicht, sage ich mal, die harte Schale um uns herum, so ein bisschen aufweichen soll. Und dann kommt man besser und schneller zu inneren Themen.
Mhm, okay. Na, ich frage mich außerdem, ob dieser Rahmen nicht gleichzeitig auch eben eine Sicherheit bietet, die Menschen in akuten Überforderungssituationen ja einfach nicht mehr verspüren. Und dass dieser regressive und möglicherweise auch ein bisschen fremdgesteuerte Zustand gleichzeitig ja eben auch einen sicheren Halt gibt im Moment und einen Rahmen.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Auch hier ist das jetzt nicht wirklich ein Abwehrmechanismus, aber erklärt, was Regression bedeutet. Ne? Ein Zurückfallen einfach in kindliche seelische Zustände. Kann gut sein und kann natürlich auch schlecht sein. Wer als Abwehrmechanismus nur Regression hat und bei Konflikten und Stress zu schnell in eine kindliche Verhaltensweise mit Weinen und Trampeln verfällt,
mhm,
der hat eher Schwierigkeiten in seinem normalen gesellschaftlichen Umfeld.
Ja, okay. Also wenn man als erwachsener Mensch in schwierigen emotionalen Situationen so reagieren würde, dass man sagen würde, jetzt halte ich die Luft an, bis ich blau werde.
Ja, ja, beispielsweise.
Wäre halt für ein erwachsenes Miteinander nicht so ideal.
Ja. Absolut. Aber wie immer gilt, nicht jeder, der mal mit dem Fuß aufstampft, ist automatisch in einem Regressionsabwehrmechanismus. Mhm. Das kann auch so gelernt sein oder sonst was, ne?
Ich glaube schon, dass ich auch öfter schon mal mit dem Fuß aufgestampft habe.
Wenn die Energie irgendwo hin muss?
Ja, eben.
Oder wenn unter dir einer laut ist, im Stockwerk unter dir?
Nein. Nee, wirklich so wütend.
Ja.
Glaub schon.
Na und?
Ja.
Wenn du so wütend warst, jetzt frage ich mal, kann das nicht ein bisschen regressive Abwehr sein, dass du echt ein bisschen ins kindliche Verhalten zurückgerutscht bist?
Weiß ich nicht, muss ich mal drüber nachdenken. Kann schon sein.
So, und so geht das. Man nimmt das und versucht ganz frei und offen darüber nachzudenken.
Ja.
Und das zuzulassen. Lass die Möglichkeit zu, dass es sein könnte.
Ja. Ich kenne allerdings mehr so auch an deiner Seite vor allen Dingen diesen Dummdi-Dummdi-Dumm, diesen angenehmen Regressionszustand. Du bist der Regler. Okay, ich habe auch noch einen schönen Abwehrmechanismus, aber ich glaube, dann das ist der letzte für heute, okay?
Ja, was noch?
Ja, einen, den finde ich, ja, aber der interessiert mich, den finde ich gut. Das ist der Abwehrmechanismus der Sublimierung.
Ein reifer
Abwehrmechanismus, ja. Und der besteht darin, also sublimieren, das kommt von dem lateinischen Begriff sublimare und das bedeutet in die Höhe heben oder eben erhöhen. Und das bedeutet, dass eben Wünsche oder Impulse oder Triebe, die nicht akzeptabel sind oder einfach nicht gewünscht sind oder schambehaftet oder wie auch immer, in sozial akzeptiertere und bestenfalls sogar geschätzte Aktivitäten umgewandelt werden. Das heißt, wenn du einen schmutzigen Reproduktionstrieb hast, so nenne ich es jetzt mal, den du nicht akzeptierst, dann sublimierst du das und machst Kunst und schaffst wunderbare Marmorbüsten oder sowas.
Oder sowas, okay, ich verstehe. Mhm. Zählt da auch rein, wenn ich voller unerfüllter Liebe bin, wenn ich Liebeskummer habe und dann schreibe ich ein Lied?
Mhm. Genau. Also ganz viel kreatives, künstlerisch Schaffendes würde man, so verstehe ich das, aus psychoanalytischer Sicht, als Abwehrmechanismus verstehen. Kannst du dich erinnern, dass ich dir von Edvard Munch erzählt habe und seiner sehr, sehr schrecklichen Biografie, den wahnsinnig belastenden Ereignissen, der Tod seiner Mutter, der Tod seiner Schwester?
Ja, bestens kann ich mich erinnern.
Und er hat diese äußerst schmerzhaften Gefühle ja offensichtlich genommen und Kunst daraus gemacht. Er hat ja im Grunde ein und das gleiche Motiv, nämlich seine sterbende Schwester, x-fach gemalt. Interessanterweise hat er das Bild benannt, das sterbende Kind, also richtig im Grunde distanziert.
Okay.
Und vielleicht ist das seine Form der Abwehr gewesen. Also er hat vielleicht seine Psyche vor dem ungefilterten Schmerz geschützt und hat es umgeleitet in diese Art von Kreativität. So verstehe ich Sublimierung, oder?
Ja, vermutlich schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass der Abwehrmechanismus der Sublimierung noch einer derjenigen ist, die man auch neuropsychologisch vielleicht ganz gut erklären könnte, weil man weiß, dass schwerwiegende Probleme besser bewältigt werden können, wenn sie auf verschiedene Hirnareale sozusagen verteilt werden. Das ist jetzt eine sehr platte Modellvorstellung, aber du verteilst es auf verschiedene, jetzt können verschiedene Hirnareale mit dran arbeiten, ein bisschen rational, ein bisschen emotional, teils Erinnerung und so weiter. Und das würde mit dem Schaffen von Werken und dem sich damit beschäftigen natürlich ganz gut gehen. Du musst ja deine Gefühle und Probleme und Gedanken durch verschiedene
Hirnareale schicken
sozusagen. Ja, genau.
Ja,
so,
okay.
Ne? Und für gewöhnlich, deswegen haut das auch so gut hin, sind es eben schmerzhafte Gefühle, die sublimiert werden.
Aber jedenfalls finde ich das als gedankliches Modell, dass es Menschen gelingt, ungute, schmerzhafte, vielleicht sogar zerstörerische Gefühle umzuleiten und ihnen ein anderes Ziel zu geben, wenn man so will.
Ja.
Und vielleicht kreativen Ausdruck zu geben oder vielleicht auch aggressive Impulse umzuleiten und sportliche Höchstleistungen zu erzielen oder so.
Ja.
Ist doch auf jeden Fall eine günstige Strategie und macht die Welt reicher an Kunst, Kreativität und überhaupt interessantem Ausdruck.
Hast du schon mal Gedichte geschrieben oder sowas, so aus eigenem Antrieb?
Ja, schon. Waren wir nicht alle mal 14?
Ja, und war das in Momenten größten Glücks und Zufriedenheit oder eher mit, sagen wir mal, eher unglücklichen Gedanken verbunden?
Ja, schon eher im Schmerz und in der unglücklichen Phase. Das ist ja auch übrigens auch in unserer Episode über Munk so deutlich geworden, dass er, nachdem er in der Klinik war und es ihm viel, viel besser ging, sich auch wirklich seine Kunst sehr verändert hat.
Ja.
Und manche kunstschaffenden Menschen sagen ja auch, dass sie den Schmerz in gewisser Weise brauchen, um überhaupt was schaffen zu können.
Ja, ich halte das richtig für nachvollziehbar, diese auch unangenehme Energie, die Unruhe, das ja fast Nervöse, was sich ergibt, auch im Leid.
Mhm.
Das möchte sich irgendwie Bahn brechen, das möchte sich einen Weg suchen. Das Beste, was passieren kann, ist, dass es durch Sublimierung passiert und was geschaffen wird.
Mhm.
Und was wiederum bedeutet, nicht jeder, der was schafft, macht es, weil er,
ja,
genau,
was,
macht es, weil er einen Leidensdruck hat.
Ich habe auch gerade gedacht, okay, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also, es ist die psychoanalytische und tiefenpsychologische Theorie, dass die Psyche über die Fähigkeit verfügt, uns vor zu viel Schmerz oder Scham oder negativen Affekten, die in irgendeiner Weise bedrohlich sind für unsere Stabilität, zu schützen. Und das ist eben die Abwehr. Und es gibt verschiedene Abwehrstrategien, viele davon. Und wir haben heute über Verdrängung gesprochen, über Reaktionsbildung,
über Projektion,
über Rationalisierung,
über Verschiebung
und über Sublimierung.
Und auch über Regression.
Ah ja, genau.
Also wer sich das alles jetzt behalten kann, das ist schon viel. Das ist schon ein Ding.
Ja, das Blöde ist, diejenigen, die sich vorbereiten auf die Prüfung für psychologische PsychotherapeutInnen,
ja,
die müssen das leider lernen. Sorry. Und nicht nur das.
Ja, und an diejenigen vielleicht doch den Tipp, lest es nur noch mal nach, lieber.
Ja.
Und was können wir jetzt fürs tägliche Leben davon mitnehmen? Wir alle sind zu diesen Abwehrmechanismen, das behaupte ich auch, fähig.
Mhm.
Wenn die zu stark passieren, kann das dysfunktional sein. Also das kann irgendwie in die Hose gehen und zu negativen Konsequenzen führen. Und es macht total Sinn, eigene Verhaltensweisen und Gedanken und auch mal fremde Verhaltensweisen und Gedanken durch diese Denkschleife durchzuschicken, könnte es nicht eine Art Abwehrmechanismus sein und damit irgendwie einen Fehler in Bewertung.
Mhm. Was glaubst du, zu welcher Abwehrstrategie neigst du am meisten selber?
Das ist schwierig. Ich würde gerne sagen Humor.
Aber?
Es ist ja unbewusst. How do I know? Und du?
Ich glaube, ich bin ein ganz krasser Rationalisierer und Intellektualisierer. Ich rede gerne auf einer Metaebene über Dinge.
Ja.
Anstatt mitten reinzugehen.
Spannend.
Wie immer mache ich auf Instagram unter franca_chiruti_psychologie einen Post dazu und schreibe euch diese Abwehrmechanismen nochmal auf. Und ich freue mich, wenn wir da noch ein bisschen im Gespräch sind. Ich fand's gut, dass wir Herrn Freud himself bei einer Rationalisierung erwischt haben, dass er nämlich seinen Zigarrenkonsum richtig schön verargumentiert hat.
Ja, wir sind alle mittendrin. Es gibt nichts zu verurteilen. Es ist nur so interessant, Dinge zu beobachten. Und mir hilft das ein bisschen bei der Idee, die komplexe Welt auch in ihrer Gesamtheit etwas besser zu verstehen. Und es hilft vielleicht ein bisschen gnädiger über Menschen zu denken.
Ja, okay. Dann sage ich Dankeschön und gerne hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
Tschüss.
Outtake.
Sigmund Freud. Und Sigmund Freud? Freund, sag mal. Ich weiß doch, was ich sagen will. Es kommt aber was anderes bei raus.
Ein freundlicher Versprecher.
Und Sigmund Freund? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Auf keinen Fall werden da Outtakes draus. Ja, sonst machen wir nie welche, wenn du das weißt. Sag mal.
Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de.